Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Wir schließen uns froh der Jury an und gratulieren auch Katrin Röckler zum Heinrich-Böll-Preis. Glückwunsch. Hallo und willkommen damit zu einer Lesart, in der wir aber zunächst auf Betonung achten. Mit diesem Roman Männer töten. Je nachdem, wie man den Akzent setzt, ist eine schrecklich kriminelle Tatsache gemeint. Die Schriftstellerin Eva Reisinger betont anders in ihrem Buch, wo es toxischer Männlichkeit buchstäblich an den Kragen geht. Ein Hammer ist das, liest sich auch so. Und seien Sie mit mir gespannt, was die Autorin selbst dazu sagt. Eva Reisinger ist zu Gast. Heute ist der 1. Dezember und ab jetzt geht täglich auch bei uns im Programm dieses Türchen auf.
Adventskalender. Hallo, ich bin Kim Kindermann, Redakteurin in der Lesart und in den Zeitfragen von Deutschlandfunk Kultur. Ich verschenke dieses Jahr das Buch von Veronique Witzigmann, Selbstgemachte Geschenke zum Aufessen. Ein wunderbares Kochbuch mit Rezepten wie Blitzkräuter-Gugelhupf, Senfkorn-Kaviar mit Dunkelbier oder Chiasamencreme mit Mangokompott. Das sind nur drei von insgesamt 41 Gerichten, mal herzhaft, mal süß. Auch vielversprechend, süßer Lasagne-Auflauf mit Mohn, Preiselbeeren und Frischkäse. Dieses kleine Kochbuch ist eine wahre Freude. Nicht nur die Namen der Gerichte versprechen köstliche Freuden, sondern auch die Aufmachung des Buches ist ein Genuss. Das liegt an der genialen Kat Menschik. Farbgewaltig, detailreich und lustmachend hat die Berlinerin das Buch illustriert. Das Bild des Olivenzweigs vor hellgelbem Hintergrund, umgeben von winzig kleinen bunten Dreiecken, das ist mein persönlicher Liebling. Wobei der kleine Dackel, der mit runden, feuchten Augen die Zimt-Schokoröschen anschmachtet, auch reizend ist. Letztendlich ist es auch egal, welche Seite man aufschlägt, diese Mischung aus Genuss und Schönheit ist der Wahnsinn. Ich schenke dieses Buch meiner Freundin Biene. Sie ist Grafikerin und sie ist die Patentante meiner Kinder. Und zwar von beiden, weil sie den Job so toll macht, jeden Kindergeburtstag mitgebastelt hat und jedes Jahr im Advent mit uns gewaltige Portionen Plätzchen backt. Das ist Tradition. Biene ist außerdem großer Fan von Kat Menschik. Ich wette, selbstgemachte Geschenke zum Aufessen von Veronique Witzigmann, erschienen bei Galliani, ist genau das Richtige für sie. Frohe Weihnachten, liebste Biene.
Jeden Tag bis Heiligabend. Jetzt unser hauseigener Adventskalender im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt gleich Eva Reisinger aus Österreich. Sie ist Anfang 30 als Journalistin bekannt geworden. Ihr erstes Buch »Was geht Österreich?« war eine Erkundung der Landjugend zwischen Wodka Bull und Herrgott. Ja, und beides kommt nun auch wieder vor im ersten Roman von Eva Reisinger, nämlich der uns in das Dorf Engelhardtskirchen führt, wo auffällig wenig Kerle unterwegs sind, aus Gründen. Männer töten heißt das Buch, oder doch eher Männer töten? Fragen wir nach in Linz, wo wir Sie erreichen. Guten Morgen, Frau Reisinger.
Guten Morgen, hallo. Ja, es gibt ganz klar zwei Arten, den Titel zu lesen. Also das Schöne ist, es gibt kein richtig und kein falsch. Wir haben das bei Lesungen ganz oft, dass wir die Frage stellen. Und ich würde sagen, es gibt da nur zwei richtige Antworten.
Auf die kommen wir gleich. Ich wollte Sie aber erstmal, bevor wir jetzt nach Engelhardtskirchen aufbrechen zum Romanort, Sie fragen, Sie sind ja selbst auf dem Dorf groß geworden. Zwischen Zeltfest und Wodka Bull, schreiben Sie auf Ihrer Website. Was macht denn ausgerechnet dieses zuckrige Gesöff zu solch einem Hit anscheinend auf dem Land?
ja, ich glaube, Wodka Bull hat so seine Geschichte in Österreich. Es ist ja auch politisch nicht, würde ich sagen, unberührt geblieben. Also wir erinnern uns an den Ibiza-Skandal, da hat der Wodka Bull auch eine sehr große Rolle gespielt. Es ist einfach ein sehr, sehr bekanntes Getränk, eben diese Mischung aus Energy Drink und Alkohol. Ja, bei mir gab es das einfach wirklich seit meiner Jugend, war das im Getränk.
Ihre Heldin Anna-Maria kriegt das auch zu spüren, die Wodka Bull-Exzesse. Sie kommt aus Berlin, ist nach Engelhardtskirchen gezogen und mit ihr lernen wir dann den Ort kennen. Wie sieht's denn da aus?
So von außen, wenn man das erste Mal diesen Ort betritt, so wie jeder Landort in Österreich, ist halt sehr viel Natur, sehr viele Felder. Und ich glaube, das Interessante ist eher tatsächlich das Leben dort, nämlich wie die Gesellschaft dort angedacht wird. Und wie Sie es vorher schon erwähnt haben, es gibt sehr, sehr viele Frauen und tatsächlich recht wenig Männern. Und das ist so eines der ersten Dinge, die Anna-Maria dann schon auch merkt an dem Ort.
Im Lauf des Romans freundet sich Anna-Maria immer mehr mit den Dorfbewohnerinnen an und findet auch heraus, warum aus Engelhardtskirchen so viele Männer verschwunden sind. Und wir dürfen es ruhig verraten, ein mordendes Matriarchat steckt dahinter. Warum, Frau Reisinger, töten die Frauen in diesem Dorf?
Es ist ein Matriarchat auf jeden Fall, das heißt, die Frauen bestimmen. Und es ist jetzt nicht so, dass dort jeder Mann ermordet wird. Die Männer, die dort leben, denen geht es tatsächlich auch sehr, sehr gut, würde ich behaupten. Aber es gibt gewisse Regeln. Und wenn die gebrochen werden, da wird nicht viel diskutiert. Das Problem wird beseitigt. Und das ist, glaube ich, mitunter eine der Regeln an diesem Ort. Und was können diese Probleme sein? Also natürlich Gewalt, Besitzanspruch. Also alles das, was wir aus dem Patriarchat ja kennen, gibt es natürlich in Engelhardtskirchen auch immer wieder, aber dort wird das nicht beobachtet oder irgendwie thematisiert oder angezeigt oder was man halt so machen würde, sondern die Frauen klären das tatsächlich selbst und auch mitunter durch Selbstjustiz.
Eine neue Liebe hat Anna-Maria nach Engelhardtskirchen gelockt, ein ja super sexy Bauersbursch, Hannes. Ich hatte ehrlich gesagt die ganze Zeit ein bisschen Angst um ihn, aber er ist Gott sei Dank ein guter. Das Gegenbild zu ihm ist Friedrich, Anna-Marias Ex, der plötzlich auftaucht. Und ja, er ist so eine Art Menetekel für ein Trauma, mit dem Anna-Maria zu kämpfen hat. Wir sollten es nicht vorwegnehmen. Aber wofür steht dieser Friedrich so als Männertypus?
Dass auch der linke Mann mitunter Täter sein kann und dass auch ein Mann, der zum Beispiel sich selbst als Feminist bezeichnet, auf Instagram immer wieder gern was postet zum Thema Feminismus, Gleichberechtigung etc., dass es jetzt nicht automatisch bedeutet, dass er auch so lebt. Tatsächlich weiß man ja aus der Statistik, die Täter entsprechen weder einer politischen Richtung, noch einer Schicht, noch einer Herkunft, noch einer Demografie, sondern tatsächlich einfach dem Patriarchat. Und das war für mich ganz wichtig, da auch den Punkt anzuschneiden, der gerade auch der linken Community natürlich auch wehtut. So.
Sie haben als Journalistin, Frau Reisinger, auch über dieses Thema Gewalt gegen Frauen, Femizide, Morde an Frauen geschrieben. Gerade in der letzten Woche wurden wieder schreckliche Zahlen publik. Die höchste Frauenmordquote seit 10 Jahren, dass es diesen Begriff Frauenmord überhaupt gibt, ist ja schon eine Schande. In Deutschland stirbt statistisch jeden dritten Tag eine Frau durch sogenannte Partnerschaftsgewalt. Sind das auch die Fakten, die Wurzeln für Ihren Roman?
Ja, ganz klar. Also ich bin und war Journalistin und ich habe mich eben diesem Thema auch so angenähert. Und das war schon 2019 und ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Also immer wieder die gleichen Fakten, Zahlen, Forderungen aufzuschreiben und gleichzeitig aber immer im Hinterkopf zu haben, so es verändert sich eh nichts. Und für mich war es ganz wichtig, zu diesem ja doch sehr schweren Thema einen anderen Zugang zu finden, der es vielleicht wieder ein bisschen einfacher macht, sich damit auch beschäftigen zu wollen.
Ich meine, Ihre Frauen, die tun was, ja? Also kann man sagen, ganz praktisch. Wie hat sich das aber für Sie angefühlt, Frau Reisinger, beim Romaneschreiben jetzt so Macht zu erhalten über die Figuren und auch solche sozusagen sich solche Taten auszudenken? Ich meine, es ist ganz anders als beim journalistischen Schreiben, in dem die Realität vorgibt, wie die Geschichte ausgeht. Wie haben Sie sich denn in dieser Freiheit gefühlt?
Ich habe es tatsächlich sehr, sehr genossen und für mich war das auch der wichtigste Punkt, warum ich eigentlich keinen Journalismus mehr machen wollte, sondern eben literarisch schreiben wollte. Weil wenn man jetzt nicht gerade Relotius ist oder auf Relotius macht, hatte der Journalismus so seine Grenzen. Und gerade bei diesem Thema war es für mich extrem wichtig, Macht mal neu zu vergeben und sich anders zu entscheiden, wie Figuren auch handeln können. Und man weiß ja aus der Realität, dass es leider so ist, dass gerade Opfer von Gewalt gar nicht die Chance haben, sich meistens zu wehren oder dem irgendwas entgegenzusetzen. Aber das ist ja das Schöne an Literatur, an Fiktion, dass ich genau das ändern konnte. Und ja, ich glaube, es gibt Gewalt an der einen oder anderen Stelle, aber ich habe es mir immer sehr gut überlegt, wo es das auch braucht. Und für mich viel wichtiger ist eigentlich das, und das hoffe ich, dass man auch beim Lesen merkt, also diese Idee von Solidarität, Zusammenhalt, dass am Ende, wenn sich Frauen zusammenschließen und auch Männer, die das unterstützen, dass eine gleichberechtigte Gesellschaft entsteht, dass man dann eine Chance hat. Und das war so die Idee.
Lassen Sie uns noch mal kurz auf diesen Gewaltaspekt kommen, Frau Reisinger, weil ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht. Was Sie ja im Roman machen, geht im tatsächlichen Leben natürlich gar nicht. Ne? Sie sind auch eine aufrechte Demokratin und Verfechterin des staatlichen Gewaltmonopols. Rache ist verboten. Aber dieses alttestamentliche Auge um Auge, Zahn um Zahn, das wird ja auch zigtausendfach variiert in der Kunst, ne? Im Kino, im Krimi. Anfangs zitieren sie aus einem Song von Billie Eilish bis hin so zu Filmen wie Kill Bill. Ich musste auch sofort an die mordende Uma Thurman denken. Das ist naiv, kindisch, atavistisch, aber doch schon irgendwie so eine Entlastung, eine ästhetische. Empfinde ich so. Geht es Ihnen ähnlich oder denken Sie, ja Gott, mit was für einem Steinzeitäumel rede ich da jetzt gerade?
Nein, also da geht es mir natürlich ähnlich und ich habe mir auch viel die Frage gestellt, so warum auch Rache? Also einerseits habe ich mich für dieses Rache-Motiv entschieden, weil Rache sehr oft stattfindet in Filmen, Serien, Literatur, aber es meistens eben Männer sind, die Rache ausüben und teilweise auch Männer für Frauen Rache ausüben. Aber es sind tatsächlich sehr selten Frauen, die das selbst machen dürfen. Und das hat ja auch viel damit zu tun, wie eine Frau sein sollte. Die sollte ja nicht wütend sein, die sollte nicht aggressiv sein. Also man kann das ja endlos fortführen. Und das war für mich so wichtig, dieses Tabu mal aufzubrechen und zu schauen, warum fühlt sich das denn so komisch an, dass die so aktiv sind, dass die das alles selbst machen. Und dann der zweite Aspekt ist tatsächlich ein sehr realer, nämlich in meinen Interviews damals für den Artikel über Frauenmorde, da hat mir eine Sozialarbeiterin erzählt, dass sie in Therapie mit Frauen arbeitet, die in Frauenhäusern leben, also die sich mitunter aus einer sehr gewaltvollen Beziehung befreien konnten, sicher sind und dann dort bei ihr in Therapie sind. Und dass einer der Punkte ist, dass Frauen vor allem Scham fühlen, wenn sie Opfer von Gewalt werden. Also Scham, dass es ihnen angetan wurde. Aber auch, und das war für mich ganz ein spannender Punkt, sie empfinden Scham, weil sie ihrem Ehemann, Ehepartner, Ex-Partner, was auch immer, etwas Schlechtes wünschen. Und das war für mich so ein ganz interessanter Punkt. Also das muss man sich mal überlegen. Frauen, die zum Beispiel 10 Jahre lang geschlagen wurden, sitzen dann dort und fühlen sich schlecht, weil sie Wut auf ihren Ex-Partner haben. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich mir dachte, ich glaube, es schadet nicht, wenn es ein paar Vorbilder gibt, die zeigen, Frauen sind nicht immer die Passiven, für die andere handeln, sondern die mitunter selbst handeln. Und dass das auch total okay ist, vor allem eben in der Literatur. Und das ist ja das Schöne. So, Literatur muss ja, finde ich, auch nicht moralisch akzeptabel sein. Also um das ging es mir ja auch nie.
Überhaupt, Frau Reisiger, wie reagieren denn eigentlich Männer auf Ihren Roman? Sie sind ja gerade auf Lesereise in Österreich.
Ehrlicherweise muss ich sagen, sind Männer die kleinere Gruppe bei meinen Lesungen. Also es sind vor allem Frauen und es sind oft ihre Partner, Ehemänner, die da mitkommen.
Die werden mitgeschleift, du kommst da
die
jetzt mit.
Die werden mitgeschleift, ja. Bisher ist es total wertschätzend, was ich zurückbekomme und ganz viel auch diese Einstellung so, wir sind doch nicht alle so, was kann ich tun? Das finde ich ganz wichtig, dass man sich das nicht angegriffen fühlt, sondern sich überlegt, was können wir wirklich tun für eine gleichberechtigte Gesellschaft? Und das finde ich sehr cool auch für den Männern, dass sie einerseits auch über all die Scherze lachen können, die ja doch oft im Buch auf ihre Kosten gehen und gleichzeitig sich halt auch diese Frage stellen. Und letztens kam ein sehr junger Mann zu mir nach der Lesung und meinte so, er hat das Buch gelesen und er hat dann den ganzen Freitagabend beim Vorglühen mit seinen Freunden damit verbracht, diese angeblichen Graubereiche zu diskutieren. Also so, wann ist ein Nein ein Nein, braucht es ein Nein etc. Und ich fand das so cool, dass zumindest jetzt bei einer Gruppe mal dieses Gespräch stattgefunden hat. Und um das geht's ja, dass man sich einfach damit beschäftigt.
Männer töten, das Buch. Der erste Roman von Eva Reisinger ist im Leikam Verlag erschienen mit 277 Seiten für rund 19 Euro. Glückwunsch von uns jedenfalls zu dieser Tat, Frau Reisinger. Und wenn Sie mal nach Berlin kommen und uns besuchen, dann sorgen wir dafür, dass ein Döschen Wodka Bull für Sie bereitsteht, okay?
Diese Einladung werde ich wahrnehmen.
Also, tschüss, auf Wiedersehen.
Danke, Baba.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Und zwar heute eines fast 100 Jahren alten Romans. Ich heißt das Buch mit Fragezeichen, das 1926 erschien, euphorisch gefeiert wurde und seinen Autor Peter Flamm in die vorderste Literaturriege jener Zeit brachte. Jetzt gibt es diesen Roman wieder zu entdecken, einer neuen Ausgabe, die für uns Maximilian Mengeringhaus gelesen hat. Er ist im Studio. Hallo.
Schönen guten Morgen.
Sagen Sie uns vorab ein paar Worte zu Peter Flamm. Es ist ein Pseudonym. Was für ein Schriftsteller verbirgt sich dahinter?
Ja, man kann sagen, ein heute tatsächlich Vergessener, der aber, wie Sie bereits erwähnten, in den 20er und frühen 30er Jahren sehr populär war. Peter Flamm ist eigentlich erst als Stückeschreiber hervorgetreten und dann ab 1926 als Romanschriftsteller. Der hat 4 Romane veröffentlicht, die wurden alle hochgelobt. Hinter diesem Pseudonym versteckt sich eigentlich Erich Mosse. Das ist ein Berliner Arzt gewesen, der als Jude 1933 das Land verlassen hat und dann später in New York gelandet ist, wo er dann interessanterweise der Psychiater von William Faulkner wurde. Dort schrieb Mosse auf Englisch auch weiter. Diese Bücher fanden dann aber wenig Beachtung. Insofern kann man sagen, dass tatsächlich dieser Debütroman, der jetzt neu aufgelegt wurde, eine ziemliche Wiederentdeckung dieses Autors ist.
Und wovon handelt nun ich?
Das handelt vom Trauma des Krieges und der Frage, wie kehrt man aus dem Gemetzel zurück. Der Handlungsauftakt liegt am letzten Tag des Ersten Weltkriegs und da beugt sich Wilhelm über eine Leiche und nimmt deren Pass an sich. Und Wilhelm, der eigentlich Bäckermeister aus Frankfurt ist, nimmt fortan die Identität von Hans an, einem Berliner Arzt. Er fährt nach Berlin und kehrt ins Haus zurück, wo die Frau von Hans, der er nun geworden ist, auf ihn wartet. Und zu seiner Überraschung erkennt sie ihn auch als Hans. Und das geht auch allen weiteren Bekannten bis zur Affäre so, dass dieser Mann als etwas erkannt wird, als der er sich selbst gar nicht erkennt. Und im Fortlauf des Romans schleichen sich dann immer weitere Verdachtsmomente ein. Wer bin ich eigentlich? Daher auch dieser Titel Ich? Argwohn, bis dann irgendwann die Vergangenheit diesen wiedergekehrten Hans einholt.
Und was entsteht da für einen Roman? Also so ein psychologischer Doppelgänger-Roman oder ein Kriegsroman, 4 Jahre nach Ernst Jüngers In Stahlgewittern, so den martialischen Feier des Soldatentums und 3 Jahre vor Erich Marias Anti-Kriegsroman im Westen nichts Neues. Wie steht da ich?
Und in Bezug zu diesen Büchern eher als Nachkriegsroman, denn Peter Flamm braucht nur 3, 4, 5 Seiten, um uns wirklich direkt vom Kriegsschauplatz wegzuführen und dann zu schildern, wie der Krieg in diesem gespaltenen Protagonisten fortgesetzt wird. Das von Ihnen gerade verwendete Adjektiv psychologisch, das trifft es sehr gut. Und vielleicht auch ein kurzer Satz aus einer der damaligen Feuilleton-Reaktionen aus dem vielgelesenen 12-Uhr-Blatt, das schrieb: Ein schreiendes, tiefes, elendes Buch seltsam kranker Handschrift. Das finde ich sehr interessant, weil das tatsächlich diese psychologische Ebene widerspiegelt und gleichzeitig auch den Stil dieses Buches selber aufgreift. Das könnte man wahrscheinlich literaturgeschichtlich gut einordnen als so spätexpressionistische Fantastik voller O-Mensch-Pathos und so Rissen in der Realität, die einen tatsächlich an der Wahrnehmung zweifeln lassen.
Das war ja ein ganz besonderer Stil, so diese expressionistische Sprache. Ich meine, welche Sprache findet denn Peter Flamm jetzt für seinen Text? In welchem Stil schreibt er denn?
Ja, tatsächlich sehr auf Linie der Zeit. Also das ist für unsere heutigen Ohren extrem ungewohnt. Das ist temporeich, sehr aufgeregt, kann man sagen, rastlos, assoziativ. Das ist überhaupt nicht nüchtern logisch analysierend. Es gibt viele Sprünge und Wiederholungen. Man merkt das bis in die Satzzeichen rein, was hier ausgetragen wird. Da wechseln sich Ausrufe und Fragezeichen ab und spiegeln so ein bisschen diesen Widerstreit, den man hat. Vielleicht kann ich ein kurzes Zitat anreißen, nämlich von der Betrachtung der Schlachtfelder in Frankreich. Da heißt es: Hier sind Millionen verkohlt und verblutet, hier liegen unsere Brüder, hier liegt Europa, hier liegt die Menschheit, hier bin ich, hier liege ich, hier liegt mein Leben, hier sind Gräber, Gräber, Gräber und so weiter. Und das steht, glaube ich, ziemlich gut für diese Wortschwallkaskaden, die sich hier einstellen.
Wie schon erwähnt, hat der Roman damals mächtig eingeschlagen, machte den Autor über Nacht bekannt. Wie liest sich das aber, Herr Mengeringhaus, heute? Also hat das noch die Wucht? Ich meine, die Zitate, die Sie vorgelesen haben, könnte ich mir schon vorstellen. Aber hat es sich gehalten in dieser Form, dass man sagt, das ist ein Roman, der uns jetzt wirklich noch etwas erzählt, noch etwas zeigt, auch von, ja, auch gerade von den Nachwirkungen dieses furchtbaren Krieges?
Ich würde sagen, der kann uns wieder etwas erzählen, denn diese Wucht ist natürlich eine andere. Das Buch ist 1926 erschienen, da ist die Wahrnehmung des Weltkriegs natürlich sehr präsent gewesen. Das ist dann auch einfach die Gegenwart gewesen. Für uns ist das natürlich eine Erinnerung, nicht traumatisierte Gegenwart. Was das Buch aber jetzt wirklich immer noch so wuchtig macht, ist einfach auch seine Zeitlosigkeit. Also, dass beispielsweise in diesem Roman die Geheimnisse ungelüftet bleiben. Es wird nicht wirklich klar, wer jetzt hier überhaupt wer ist. Also über die Rätsel, die der Roman aufstellt, lässt sich wirklich lange grübeln. Und das hat mich extrem beeindruckt. Und das ist so ein bisschen wie so ein schwerer, tiefer, konzentrierter Rotwein. Das hält extrem lang nach. Und was Besseres gibt es ja für diese Jahreszeit eigentlich kaum. Also eine tolle Lektüre.
Danke Ihnen. Maximilian Mengeringhaus über Ich, den Roman von Peter Flamm aus dem Jahr 1926. Jetzt wieder im S. Fischer Verlag mit einem Nachwort auch verfasst. Dazu ist 160 Seiten lang, 22 Euro der Preis. Diese Angaben und mehr wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt eine Szene aus einem griechischen Roman des Jahres 1966.
Z und seine Begleiter wandten sich dem schräg gegenüberliegenden Hotel Kosmopolit zu. Genau in diesem Augenblick schoss aus einer Seitenstraße ein dreirädriger Lastkarren hervor. Ein hinten auf dem Fahrzeug kauernder Mann schlug ihm mit einer Eisenstange über den Kopf. Z taumelte, brach zusammen. Die Räder der Maschine überrollten ihn, schleppten ihn einen halben Meter mit. Blut floss über den Asphalt.
Ein politisches Attentat, eine Passage aus Z, dem Roman des griechischen Schriftstellers und Autors Vasilis Vasilikos. Wir haben die Zeilen aus traurigem Anlass gespielt, denn gestern ist der Autor gestorben. Kürzlich konnte er noch seinen 90. Geburtstag feiern. Vasilis Vasilikos war einer der bedeutendsten Schriftsteller Griechenlands und er hat auch als Diplomat bei der UNESCO und als Politiker gewirkt. Noch 2019 zog er ins griechische Parlament ein. Jener Roman Z hat Vasilis Vasilikos auch weltweit berühmt gemacht. Cineasten werden sich an die berühmte Verfilmung von Costa Gavras erinnern. Es war ein entschieden politischer Stoff als Plädoyer für Freiheit und Demokratie. Und das hat er über seinen Roman gesagt.
One can characterize, he said, as non-fiction novel.
Man kann Z als nicht fiktionalen Roman bezeichnen, denn es ist alles wahr. Er basiert auf Dokumenten. Sagen wir so, es ist eine Fiktion, die aber kein Roman ist. Nichts ist fiktional in Z oder alles ist dokumentiert.
Vasilis Vasilikos, gestern ist der griechische Schriftsteller gestorben. Das war ein letzter Gruß von uns.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Na, auch ganz alleine hier?
Nein, Betriebsfest, nebenan im Saal.
Ah, sind Sie so eine Art Chefsekretärin, was?
Nee, mehr so eine Art Chefin. Hab meine Belegschaft eingeladen.
Ah ja.
Könnte ich noch so ein Bier haben, ein großes?
Sie hören eine Anleitung zum Nachrichtenhören. Heute lauschen.
Der Wiener Platz ist erfüllt von den Geräuschen der Menschen, die sich an seinen Rändern aufhalten. Seine riesige Fläche ist leer bis auf uns. Der Sound ist beruhigend, menschlich. Leises Rufen, ein- und aussetzende Musik. Nachts sieht der Platz aus wie ein Theater. Die drei Eingänge in die U-Bahn wie Gassen, die Brunnenskulptur wie eine Tribüne. Diese unterbrochene Treppe, aus deren Mitte zu bestimmten Zeiten im Jahr Wasser plätschert. Ich springe ein bisschen auf und ab. Klar, der Boden ist hart.
Bitte deine Nachbarin, die Nachrichten anzuschalten. Lege dann dein Ohr an die Wand und höre mit.
Immer zum ersten Freitag im Monat bringen wir sie heraus und heute sind wir super pünktlich am 1. Dezember mit unserer Krimi-Bestenliste. Veröffentlicht auf unserer Website und auch vorgestellt hier in der Lesart. 17 Kritikerinnen und Kritiker stimmen ab und zur Jury gehört auch Kolja Mensing, unser Kollege, ist im Studio. Hallo, willkommen.
Hallo, Jörg.
10 Titel sind es jeweils. Wie letzten Monat sind jetzt im Dezember wieder 4 in diesem Monat frisch auf der Liste. Den höchsten Neuanstieg, den Autor Pascal Garnier auf Platz 3, haben wir heute im Frühprogramm von Deutschlandfunk Kultur vorgestellt. Du, Kolja, erzählst uns jetzt von Platz 4 und darüber gab es noch vor dem Erscheinen der Liste eine kleine Aufregung in der Jury. Was war denn da los?
Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Es geht um einen Krimi aus der Schweiz, der in diesem Monat eben auf Platz 4 in unserer Liste neu eingestiegen ist. Der Titel ist Kreuzschmerzen. Der Name der Autorin ist Maren Lassander. Das ist ein Pseudonym, das wussten wir. Kreuzschmerzen,
ist ein ziemlich schräges Ding. Es geht um eine junge, so eine latent wütende Archäologiestudentin, die eine erklärte Feindin der katholischen Kirche ist und sich auf Kirchenraub verlegt hat. Also sie stiehlt Reliquien aus Schweizer Kirchen und vertickt die dann an Satanisten und okkulte Geheimbünde. Das ist so ein verrückter, grotesker Krimi, liest sich ein bisschen wie eine wilde Mischung aus, ja, weiß ich nicht, Dan Brown, Voltaire und Indiana Jones in den Alpen. Das macht auf jeden Fall Spaß, so, aber jetzt kommt's. Nachdem Kreuzschmerzen auf unsere Liste gewählt worden ist, machte vor 2 Tagen dann in der Jury plötzlich das Gerücht die Runde, dass hinter Maren Lassander ausgerechnet Thor Kunkel steckt, weil der nämlich vor einigen Jahren bei einem kleinen Verlag schon mal ein Buch mit einem ganz ähnlichen Plot angekündigt hat. Dieses Buch ist aber nie erschienen.
Thor Kunkel hat Schlagzeilen gemacht, aber das ist jetzt schon echt lange her, oder? Was ist genau das Problem?
Ja, ich dachte, es ist 10 Jahre her, es ist 20 Jahre her.
Nein, 20.
Es ist verrückt, aber man muss, glaube ich, nochmal daran erinnern. Vor knapp 20 Jahren hat es einen kleinen oder vielleicht auch mittelgroßen Skandal um Thor Kunkels Roman Endstufe gegeben, in dem es um Pornografie zur Zeit des Nationalsozialismus ging. Dieser Roman wurde im Feuilleton extrem kontrovers diskutiert und größtenteils verrissen. Thor Kunkel hat sich darüber geärgert und gewissermaßen in Reaktion darauf sich ein ganzes Stück nach rechts bewegt. Der benutzt ganz gern das Wort Lügenpresse, der hat auch mal für die AfD gearbeitet. Und natürlich gibt's Menschen, die das unsympathisch finden. Und ich vermute, es gibt auch viele Kritiker und Kritikerinnen, die würden den Krimi, auf dem Thor Kunkel steht, jetzt nur mit spitzen Fingern anfassen. So, aber das ist ja alles nur ein Verdachtsfall. Wir haben den Verlag gefragt, Golconda, das ist ein Imprint vom Europa Verlag. Dort will man jetzt nicht bestätigen, dass Thor Kunkel hinter Maren Lassander steckt. Falls es stimmt, dann ist Thor Kunkel auf jeden Fall ein ziemlicher Coup gelungen. Und wir von der Krimi-Bestenliste nehmen das jetzt mal als Herausforderung so für philologische Detektivarbeit. Wir steigen nur noch mal ganz tief in die Textanalyse ein und finden noch mehr raus.
Okay, das war jetzt Platz 4, diese Kreuzschmerzen, die Schmerzen bereiten, euch Kreuzschmerzen bereiten haben. Wer führt denn im Dezember die Liste an?
Ja, das Schöne ist, dass die Krimi-Bestenliste in diesem Dezember keine Blockbuster-Liste ist, sondern eine Liste mit Krimis, die tatsächlich so noch nicht in jeder Buchhandlung im Stapel liegen, auch wenn sie das verdient hätten. Und auf jeden Fall gilt das für Kellerassel von Regina Nössler. Das ist in diesem Monat ganz steil von 9 auf Platz 1 gestiegen. Das ist so eine kleine, bisschen schmuddelige Geschichte, die in dem Corona-Sommer in Berlin angesiedelt ist. Geht um eine Erpressung. Eigentlich gar nichts Besonderes, aber Regina Nössler, die immer so ein bisschen am Rand des Krimi-Betriebs steht, so im Gegensatz zu Thor Kunkel, legt die eben nicht ganz so viel Wert auf Öffentlichkeit, die hat ein unglaubliches Talent dafür, so das ganz normal beschädigte Leben einzufangen. Da kommen Väter vor, die ihre erwachsenen Töchter im Internet stalken, junge Frauen, die sich in total vermüllten Wohnungen vor der Wirklichkeit verstecken, so ganz toll gezeichnet, so verpeilte Jungs, die mit Anfang 20 total viel Schulden machen, weil sie glauben, dass das Leben ihnen was schuldig ist. Also das ist sehr, sehr echt und ich nutze das darum hier auch sehr gern, um nicht nur auf Kellerassel, sondern auch gleich noch auf den Vorgänger Katzbach hinzuweisen und beide Bücher zu empfehlen. Also für mich sind Regina Nösslers Krimis im Grunde genommen kleine, fiese, brutale Gesellschaftsstudien.
Es gibt auch einen israelischen Autor auf der Liste, Kolja, Yishai Sarit mit Schwachstellen, so heißt das Buch. Ja, denkt man natürlich sofort, ein israelischer Krimi auf der Liste. Ist das auch ein Statement mit Blick auf die aktuelle Situation?
Ja, also in diesem Fall kann ich eigentlich erstmal nur für mich selbst sprechen und tatsächlich habe ich genau vor diesem Hintergrund für Yishai Sarit und Schwachstellen gestimmt, aber jetzt nicht als Statement, sondern weil ich glaube, dass hier ehrlich gesagt analytisch was zu holen ist. Der Yishai Sarit ist ein ganz, ganz interessanter Autor. Seit vielen Jahren bearbeitet er in seinen Romanen die, wenn man so will, ja dunklen Seiten der israelischen Identität, vielleicht darf man sogar sagen, der israelischen Seele. Der hat über Geheimdienste geschrieben, über die Funktionalisierung des Holocausts, über Traumatherapie für Scharfschützen in der israelischen Armee und das aber immer in so einem ganz leichten, fast naiv unbeteiligten Tonfall, in dem dann ganz überraschend im Text plötzlich totale Abgründe sich auftun. So, und jetzt schreibt er in Schwachstellen genau in dieser Art fast heiter über die Pegasus-Affäre, so also maximal invasive Abhörtechnologien. Und dabei geht es um dieses Phantasma, den Gegner oder Feind maximal kontrollieren zu können. Und genau das, diese Kontrolle, hat ja im Vorlauf auf den 7. Oktober nicht funktioniert. Darum ist das spannend, das Buch jetzt zu lesen.
Danke. Kolja Mensing, Kollege und Juror unserer Krimi-Bestenliste. Die neue ist ganz frisch erschienen für Dezember. Alle Titel, alle Infos auf deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich bin Silvi Heist, ich bin Studentin aus Augsburg und ich lese gerade Briefe an einen jungen Dichter von Rilke. So diese Verlorenheit in der Welt, aber eigentlich sich doch ganz gut kennen und so die Finger auf die Wunden zu legen und ja, dass es einen so berührt und dass man sofort weiß, wo er gerade so ist und was er gerade so fühlt, dass er einen so abholen kann, obwohl es schon so lange vorbei ist und man sich denkt, ist es eigentlich noch aktuell? Und dann zu merken, so ja, es gibt irgendwie so Gefühle, die tragen sich durch die Zeit hindurch und da kann man als junger Mensch sehr mitfühlen. Ich studiere Umweltethik und es gibt schon auch so, er hat ja schon auch viele Naturbezüge dann irgendwie auch in seinen Sachen oder ist auch sehr kritisch in der Art, wie er auf die Welt schaut und da kann ich schon auch für mein Studium auch viel draus ziehen.
Gefühle, die sich durch die Zeiten tragen. Wie schön hat sie das gesagt, unsere Straßenkritikerin Silvi Feist in Augsburg über Briefe an einen jungen Dichter von Rainer Maria Rilke. Im Inselverlag gibt es eine schöne Ausgabe davon mit 54 Seiten, 12 Euro kostet das Bändchen.